2014 war ein Fachtag zum Thema sichere Gemeinde in Kassel gewesen. Und wir hatten dort das Thema mächtig, ohnmächtig. Wir haben gesagt, dass wir einen ganzen Fachtag damit uns beschäftigen wollen. Wie gehen wir eigentlich mit Macht um? Weil wir gesehen haben, es gibt ja kein Zusammenleben ohne Macht. Und man kann nicht mit Kindern unterwegs sein, ohne ihnen auch Ansagen zu machen. Also auf seine Macht zurückzugreifen. Ja? Und Kinder brauchen das, die brauchen Ansagen. Und da haben wir uns damals gesagt, wir möchten uns gute Machtgeschichten erzählen. Geschichten, wo das mit der Macht geklappt hat. Und ich hatte die Aufgabe, eine Bibelarbeit zu machen und habe mich um den Text in Matthäus 4, 1 bis 11 gedreht, um die Versuchung Jesu. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich alle, als Jesus in die Wüste, höre ich selber zu. Und dann möchte ich danach diese Geschichte ein bisschen durchlaufen und die ein oder andere Markierung mit euch setzen. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, wenn das etwas im Schweinsgalopp läuft, weil wir damals ein so großes und volles Programm hatten, dass das sehr, sehr, sehr dicht werden musste. Und jetzt mag ich mich davon nicht mehr verabschieden. Aber manchmal ist das ja auch gut, wenn es etwas schneller geht, ja, dann schweift man nicht so ab. Okay, ich lese uns den Text vor, Matthäus 4, 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln um deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Jesus wird auf die Probe gestellt. Dreimal. Und aus Sicht des Teufels hat Jesus die Probe in der Wüste mit Sicherheit nicht bestanden. Denn dreimal versagt Jesus hier. Er versagt ihm nämlich eine Kostprobe seiner göttlichen Macht zu liefern. Denken wir in unserem allgemeinen Sprachgebrauch an Versuchungen, dann heißt das in der Regel doch: Ah, jetzt bloß nicht schwach werden bei der Torte der Leckeren oder dem Sonderangebot oder was dich und mich auch immer so lockt. Bei Versuchung denken wir an irgendetwas, das nicht moralisch ist, das moralisch verwerflich ist. Dinge, die man lieber nicht tun sollte, die aber doch so leicht geschehen. Also das eine Bier, was zu viel gewesen ist, eben nicht zu trinken. Mit dem Auto nicht zu schnell fahren, nicht die rote Ampel noch irgendwie. Fleisch wenn möglich gar nicht, oder auf jeden Fall kein billiges Fleisch essen. Ich weiß gar nicht, wir könnten jetzt so Moralkataloge, ja, je nach Bubble, in der wir leben, sind dann ja auch andere moralische Kataloge, die sind. Dann geht es immer darum, dass wir einüben oder uns darüber Gedanken machen, in welchen Bereichen wir denn gerne nicht schwach werden wollen, sondern wir stark und standhaft sein möchten. Aber schwach werden soll Jesus in der Wüste eigentlich gar nicht. Ist euch das mal aufgefallen? Genau genommen soll er stark sein. Er soll seine Macht zeigen. Er soll zeigen, was in ihm steckt. Wenn du Gottes Sohn bist, dann lass doch mal sehen. Es geht in diesem ganzen Text überhaupt nicht um moralische Schwäche. Ich weiß nicht, wie so viele Predigten darüber verfasst werden konnten, wo das überhaupt gar nicht das Thema ist. Ja? Es geht um Brot für einen hungernden Menschen. Das ist nichts Verwerfliches, wenn ein hungernder Mensch nach 40 Tagen Hunger Brot bekommt. Das ist keine moralische, verwerfliche Sache. Es geht um unbedingtes Vertrauen. Das versuchen wir unseren Kindern nahezubringen, sich in Gottes Hände fallen zu lassen. Das ist auch nichts Verwerfliches. Das ist eine Tugend. Und wenn uns das gelingt, dann erzählen wir uns das gegenseitig in unseren Hauskreisen. Und es geht um die Weltherrschaft. Moment. Gut, für mich mag das anmaßend sein, wenn ich euch jetzt erzähle, ich finde das etwas Natürliches, das ist nichts moralisch Anrüchiges, dass ich davon träume, einmal die Weltherrschaft zu bekommen. Aber vielleicht ist es euch schon aufgefallen, zwischen mir und Jesus gibt es einen Unterschied. Ich bin's nicht. Und ihr seid's auch nicht. Aber die Weltherrschaft ist hier demjenigen angeboten worden, dem sie sowieso zusteht. Das ist doch ein Teil unseres Bekenntnisses. Also selbst die dritte Versuchung ist auf Jesus betrachtet überhaupt gar nichts moralisch Verwerfliches. In diesen Versuchungen geht es nicht um Moral, davon müssen wir uns verabschieden. Sondern es geht um den Umgang mit Macht. Es ist eine Versuchung zur Macht, sich an der Macht zu bedienen. Und es geht um den richtigen Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass Dinge im Leben nicht so laufen, wie unser Ideal uns das souffliert, einflüstern, dass es richtig wäre? Es geht um den sichtbaren Beweis dafür, hier konkret, wer Jesus in Wahrheit ist. Lass doch mal sehen, wer du bist. Lass doch mal sehen etwas von deinem Glauben. Lass doch mal sehen, wie viel Power in deinem Vertrauen steckt. Das ist eine Frage, die ich sehr reizvoll finde. Ich hatte das, wenn ich mich mit Menschen über den Glauben unterhalte, dann würde ich mir das manchmal wünschen, dass ich denen das so richtig zeigen kann. Ja, guck mal hier, was man so alles schaffen kann. Ja. Berge versetzen, Bäume sagen, hier raus ins Meer und all solche. All so ein Quatsch kann man dann machen, wenn man nur genug glaubt. Jesus soll etwas bieten. Etwas bieten, an dem jeder, auch der letzte Depp, Jesu außergewöhnlichen Wert ablesen kann, damit es wirklich offensichtlich ist. Kurz, es geht um das, was wir Erfolg nennen. Das ist hier Erfolg, ja? Schau her, hier kann ich es dir zeigen, hier ist es nachbuchstabierbar. Schau her, dann kannst du es sehen, das bin ich, mein Brot, meine Bewahrung, mein Machtgebiet. Dreimal geht es darum, dass Jesus sein Leben in einem etwas glänzenderen Licht darstellt, als das gerade da in der Wüste der Fall ist. Dreimal sagt Jesus darauf, auch wenn ich es könnte, ich tue es nicht. Nicht um jeden Preis. Und jetzt kommt mal mit. Wir gehen mal in diese Wüste. Ja. Zunächst einmal fällt uns vielleicht auf oder sollte uns auffallen, oder ich mache euch darauf aufmerksam, zunächst einmal wird Jesus in die Wüste geführt. Aber wir bleiben erstmal bei der Wüste. Er wird also in die Wüste geführt. Und an diesem Ort wirst du, da kommst du deinen Bedürfnissen ganz nah. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste war. Ich noch nicht. Aber ich habe viel darüber gesehen im Fernsehen. Dem Bedürfnis zu essen, zu trinken, dem Bedürfnis nach Schutz, aber auch dem Bedürfnis nach einem Freund. Allein in der Wüste sein. Dort erfährst du leibhaftig, was Alleinsein bedeutet. Wie angewiesen du bist, das erlebst du in der Wüste. Und deshalb, weil die Wüste ein Ort ist, wo du deine Grenzen spürst wie kaum woanders. Weil es ein Ort ist, an dem du vielleicht erlebst, wie wenig du im Leben eigentlich wirklich im Griff hast und wie vieles vielleicht wackelig ist. Deshalb, weil die Wüste immer auch ein Ort deiner Ohnmacht ist, deshalb ist sie immer auch ein Ort von Gottes Macht. Wenn ihr in der Bibel guckt, wenn es um Wüste geht, dann spielt das immer zusammen. Ein Ort der Ohnmacht der Menschen und der Macht Gottes. Lass dir an meiner Gnade Genüge, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diesen Satz, den lernst du in der Wüste beten. Und nicht auf dem Volksfest. Jesus wurde, das habe ich eben schon angedeutet, in die Wüste geführt vom Geist. Der hat sich nicht einfach in die Wüste verirrt. So, jetzt gehe ich mal heute spazieren und auf einmal so, huch, Wüste. Stand gar kein Schild. Er hat sich nicht dorthin verlaufen. Er wurde geführt von Gott selbst. Das Elend ist also hier kein Unfall, keine Unabsicht, kein Versehen, keine Sache, die irgendwie so, die man hätte, wenn man besser aufgepasst hätte, dann wäre das nicht passiert, diese Wüste. Das sagen wir ja manchmal Leuten. Hättest du mal besser aufgepasst, dann hättest du jetzt diese Hätte-Hätte-Fahrradkette. Nein, das Elend ist kein Unfall. Es ist ein Teil der Erfahrungen mit Gott. Das Leben in der Wüste ist schwer, keine Frage, aber es gehört dazu. Es ist eben Leben in der Wüste. Mangel, Einsamkeit, Zweifel. Es sind Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Das ist alles nicht gerade angenehm, aber es ist trotzdem noch normales Leben. Es ist das, was dazugehört. Ein Teil des Lebens und damit ein Teil des Weges, den Gott mit uns gehen will, den Gott mit Jesus geht. Nur wer das versteht, der kann den Versuchungen von Stärke und Macht, der Versuchung nach Erfolg und Idealbildern dort in der Wüste widerstehen. Für jemanden, für den Wüste immer nur ein Unfall ist, der wird ja immer nur von der Frage getrieben sein, wie komme ich da jetzt schnell wieder raus? Und nicht, wie erlebe ich jetzt hier Gott? Das ist ein Unterschied. Die Stimmen, die Jesus da im Kopf haben, die machen ihm immer Angebote, komm, mach Brot, mach raus, schnell raus hier wieder, ja. Wer das Gewicht seines Lebens, was mein Leben eigentlich wert ist, nur in Siegen messen kann, in den Momenten, wo du auf irgendeinem Treppchen gelandet bist, dem wird Schwäche immer ein Feind sein. Die Schwäche der anderen wird dir dann ein Feind sein und deine eigene umso mehr. In diesen Versuchungen dort, die Matthäus erzählt, geht es um Erfolg. Überwinde deine Armut. Komm, mach dir Brot, dort liegen Steine, du kannst das, ich weiß das. Oder die anderen beiden Versuchungen, die weisen noch deutlicher in diese Richtung. Ja? Die wunderbare Rettung oder die Weltherrschaft. Mal ehrlich, komm, Hand aufs Herz, das wäre doch ein erfolgreicher Glaube. Hä? Ein Glaube, der alle Stürze des Lebens konsequenzenlos auffangen könnte. Ja, was wären das nicht für Vorbilder für uns? Fällt auf die Nase, steht auf, weitermachen wie zuvor, wird nicht gejammert. Mein Glaube hat mir geholfen. Mein Glaube hat mir auch geholfen. Aber oft nicht so, wie ich das hier eben so ein bisschen als Karikatur dargestellt habe. Die Abstürze des Lebens werden ja oft nicht konsequenzenlos aufgefangen. So weiter, als wäre nichts gewesen. Oder das andere Bild, das letzte. Was wäre das für ein Glaube, dessen Reichweite kein Ende hat? Da sind Bücher rüber geschrieben worden. Ich glaube, diese Geschichte werden wir in den Büchern nicht finden, weil sie uns eine andere Geschichte erzählen. Was wäre das für ein Glaube? Kein Mangel mehr an Brot für Leib und Seele, kein Unfall weder für Körper noch für die Seele und ein Gebiet, das sich mit Gottes Hilfe stetig erweitert. Das wäre ein beeindruckender Glaube, nicht wahr? Aber es ist ein Mythos. Es ist eine Lüge, dass das Leben als ein Kind Gottes keinen Mangel kennt. Dieses Idealbild ist eine Lüge. Es ist eine freche Lüge des Bösen, die nur eins will, nämlich unseren Glauben verunsichern. Wer immer möglichst erfolgreich sein muss, der muss sich auch immer seiner Macht bedienen, damit der Erfolg ja nicht ausbleibt. Und nur wer weiß, dass Erfolg auch ausbleiben darf, der kann doch abwägen, der kann doch ein gutes Maß halten mit der Macht. Wer nicht erfolgreich sein muss um jeden Preis, der kann auch darauf verzichten, seine Macht auszuspielen. Martin Buber, Theologe, jüdischer Theologe, der bringt es auf den Punkt mit dem Satz: Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Er hat viele Namen, aber Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Ich reiße mal ein paar Fragen an uns hier heute Morgen an. Wenn unsere Kinder unbedingt erfolgsreich sein müssen, wie lange können Eltern denn dann wohl in ihrer Erziehung mit ihrer Macht ein gutes Maß halten? Oder wann müssen sie nicht doch beginnen, irgendwie, vielleicht nicht mit der Rute, aber mit anderen Instrumenten? Wenn Gemeinden immer wachsen müssen, wenn sie das nicht ertragen können, dass es auch in Gemeinden Wüstenzeiten gibt, wie lange können Leitungen dann mit ihrer Macht ein gutes Maß halten? Oder wie lange können Gruppen, die das anders sehen, als es vielleicht läuft, wie lange können die mit ihrer Macht, und jeder hat irgendwie Macht, ein gutes Maß halten? Wenn der Glaube möglichst immer zeigen muss, wie viel Power eigentlich da drin steckt, wenn Jesus mit mir unterwegs ist, wie lange werden wir unsere eigenen Wüsten dann eigentlich aushalten, ehrlich aushalten und ehrlich miteinander sein? Und ehrlich ist doch so ein schöner Begriff unter uns. Wenn das eigene Leben, die eigene Biografie keine Knicke haben darf, wie lange kannst du darauf verzichten, dich selbst unter Druck zu setzen? Wenn das Leben der Glaubenden in den Gemeinden möglichst keinen Mangel haben darf, wie lange werden Gemeinden darauf verzichten können, Menschen, die vielleicht Unterstützung brauchen, irgendwie unter Druck zu setzen? Ich könnte das weiterführen. Wer erfolgreich sein muss, der wird auf Dauer kein gutes Maß im Umgang mit Macht finden. Und deswegen sind das nicht nur Machtgeschichten, sondern sie beleuchten auch das, was wir Erfolg nennen, aus einer Seite, die uns da ein bisschen kritisch werden lässt. Das heißt ja nicht, dass Erfolg immer was Schlechtes ist. Ja. Wenn uns was gelingt, dann ist das ein Grund, dankbar und freudig zu sein. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich sage, lasst uns unseren Erfolg feiern, oder wir einen Zwang haben, dass wir gar nicht anders feiern können, als erfolgreich zu sein. Jesus ist auf diese Welt gekommen als ein kleines Baby. Ganz klein, ganz schutzlos, hat sich sogar in die Hosen gemacht. Sonst hätte er ja keine Windeln gebraucht. Unappetitliche Vorstellung. Ein Baby, vor dem sich keiner fürchten muss. Wir haben Geschichten von ihm erlebt, wo wir ihn schwach erlebt haben, wo wir ihn erlebt haben, wie Armut an ihm nagt. Ganz menschlich ist er wütend geworden. Alles Geschichten, die uns so nah sind. Am Ende ist er verraten worden von seinen besten Freunden. Das ist keine erfolgreiche Clique, dieses Zwölfertum. Diese Zwölf, die Kirche aufbauen sollten, ja, die haben sich alle aus dem Staub gemacht. Was wären das für eine Fußballmannschaft? 11 Freunde sollt ihr sein. Ja? Also auch da, das ist ja so weit von Erfolg entfernt, wie es nur irgendwie sein kann. Verraten worden ist er, nicht nur von den Menschen um ihn herum, denen er Gutes wollte, sondern von seinen engsten Leuten. Er ist gemordet worden. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, wie wichtig das ist, dass Jesus uns nicht nur mit diesen Hoheitstiteln entgegenkommt. Nicht nur der Gekrönte, nicht nur der Glänzende, nicht nur der Powervolle, nicht nur der Großartige. Das sind Namen, die wir von Gott kennen. Aber wie gut es unserer Seele tut, dass er auch andere Namen hat, die mit unserem Leben so wahnsinnig viel zu tun haben. Und wo wir wirklich sagen, lieber Gott, wie du dich damals dem Volk Israel vorgestellt hast, mit deinem Namen, ich bin da. Das kann ich dir glauben, weil da gibt es diese Orte, wo ich es ganz besonders nötig habe, dass du da bist. Und die Wüste gehört vielleicht dazu. Und ich bin froh, dass Jesus diese Geschichte in der Wüste nicht damit bereinigt hat, dass er mir gezeigt hat, wie man als Gottes Sohn damit umgeht, sondern dass er mir gezeigt hat, wie man als Mensch damit umgeht. Und dieser Mensch, der lädt uns ein, noch in diesem Gottesdienst. Amen.